Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und heute haben wir einen sehr besonderen Gast und eine sehr besondere Podcast-Folge. Und zwar ein Live-Podcast-Interview vom Event vom dreijährigen Geburtstag des Tuesday Podcasts. Und das Interview heute ist mit Kim Lian und ich freue mich so, dass wir das gemeinsam machen. Es ist für uns beide das erste Mal in einem Live-Podcast. Und ja, was soll ich sagen, das Interview ist toll geworden. Das ganze Event war Wahnsinn, also muss ich auch noch mal kurz dazu sagen, es war wirklich Wahnsinn. Ich hatte gar keine Erwartungen und egal welche ich gehabt hätte, sie wären auf jeden Fall übertroffen worden, weil es von Anfang bis zum Ende einfach so wholesome war. Die Leute waren bis 9 hier und es haben sich Gruppen gefunden, tolle Gespräche. Jeder war von den Goodiebags begeistert, von den Bowls, von den Getränken, also ich kann mich nicht beschweren. Ich muss das immer noch alles ein bisschen verarbeiten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören auf die Podcast-Folge mit Kim Lian. Falls du nicht dabei gewesen bist, dann hast du hier jetzt einen kleinen Ausschnitt vom Event. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. So, hallo liebe Kim.
Hallo.
Freue mich, dass du so spontan gewesen bist. Und so mutig, dass du dich heute mit mir hersetzt. Ich weiß nicht, wer nervös ist von uns zwei.
We'll find out.
Ich stelle zum Anfang des Podcasts immer eine Frage, beziehungsweise gebe dir drei Wörter, damit die Leute mal ein bisschen ein Bild von dir bekommen, ohne zu hören, was du machst und wo du wohnst oder whatever. Und ich würde dir drei Wörter geben und du sagst mir einfach das Erste, was dir spontan zu diesen Wörtern einfällt, egal ob Sätze, Namen, whatever. Mhm. Das erste Wort ist Erfüllung.
Kann ich da mit Glück drauf antworten? Glück ist Erfüllung? Glück.
Danke. Das zweite Wort, das ich für dich habe, ist Liebe.
Oh. Oh. Dahin wollen wir nicht abbiegen, aber ich denke an eine spezielle Person gerade.
Okay, sehr süß. Und das dritte Wort für dich ist Erfolg.
Freiheit, ehrlich gesagt.
Ja.
Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das richtig war mit dem Glück und Freiheit und Ding, aber das ist direkt das Erste eigentlich. Ja. Erfolg ist für mich Freiheit. Ja. Deshalb fand ich auch diesen Selbstständigkeitstalk richtig gut, weil es ist ein Struggle, aber du bist frei und das ist für mich somit das oberste Ding.
Ja, kann ich unterstreichen. Danke dir. Jetzt gerne zu den anderen Sachen. Stell dich super gerne mal vor, was du alles erzählen möchtest, damit mal alle wissen, wer hier sitzt. Die liebe Kim, das wisst ihr ja schon. Und auch gerne, was du machst.
Ich bin Kim Lian und Content Creatorin seit 2011. Also ich mache das schon eine ganze Weile lang. Und habe auch beim Radio gearbeitet, was ich eigentlich auf meinen Social Media Plattformen nie geteilt habe, weil ich die längste Zeit irgendwie dachte so, nein, da bin ich die YouTuberin. Und da mache ich Instagram und das ist das Radio, das ist mein Real-Life-Job, mit dem ich auch, wenn ich Leute kennenlerne, so sage ich, bin Radiomoderatorin. Weil damals gab es null Verständnis für Content Creation, das war komplett crazy, 2011 mit einer Kamera im Garten zu reden und das hochzuladen. Und dann sind sie so freuen über die drei Kommentare oder was. Aber ja, das würde ich sagen, ist auch für mich so die Erfüllung gewesen, der Anfang der Erfüllung in diese Selbstständigkeit hinein. Und am Ende war es irgendwie krass, wie so alles ineinander gegriffen hat von Radiomoderation, YouTube-Kanal, musst du auch irgendwo moderieren. Also irgendwie hat sich mein ganzes Leben so aufgebaut und am Ende ist der rote Faden von ganz vielen Ecken zu einem Knoten gekommen. Mhm. Und das bin ich. Also ich mache YouTube-Videos, Instagram und habe ein Schmuckunternehmen auch. Also genau, was ich da trage, ist zum Beispiel von meinem Schmucklabel. Das ist dann auch so im Laufe der Zeit entstanden. Ja.
Voll schön. Ich kenne das mit dem, also so früh habe ich nicht angefangen wie du, aber ich habe lange Zeit, auch wie ich schon den Podcast hatte und Social Media hatte und auch das Mentaltraining schon gemacht habe, immer gesagt, ich bin Ergotherapeutin und ich mache noch was online.
Ja.
Also das war immer so,
Du, was habe ich bis vor ein paar Jahren gesagt?
Und ich habe mich immer gewundert, warum das dann nicht ernst genommen wird und dann immer gecheckt, ich könnte es ja auch selber ernst Welt raus schreien und dann wird es vielleicht ernst genommen. Und seitdem ist es so, interessant, okay, Social Media. Und ich war so, okay, vielleicht bin ich schuld dran, dass es nicht so ernst genommen wird. Unter anderem.
Ja, so, weil man selber, wie man sich präsentiert, ja, den Vibe gibt, wenn man sagt, ja, und ich mache noch sowas mit Internet und Content Creation. Ja. Wenn man sich das selber schon so abtut, obwohl man es eigentlich eh cool findet, sonst würde man es nicht machen, wie sollen dann die anderen Leute dich ernst nehmen? Also das ist auch so, es fängt alles bei einem selbst irgendwo an und bei dem, wie man sich selbst wahrnimmt, das hast du auch schon gesagt, und wie man sich dann auch präsentiert, so wird man wahrgenommen von allen anderen. Die anderen sehen nur, was du ihnen zeigst, und nie das, was du dir eigentlich drinnen denkst.
Ja.
Und das finde ich auch noch spannend. Das habe ich wirklich auf YouTube vor allem auch gelernt durch diese äußere Wahrnehmung, innere Wahrnehmung, dass du da irrsinnig viel auch fake it till you make it machen kannst, auch bei Jobinterviews und so weiter.
Ja, das ist, ja, fake it till you make it ist ein Satz, der mir auch hängen geblieben ist. Von einer Freundin endlich, von der Magda, weil ich sie auch irgendwann mal gefragt habe, Wie machst du das? Wie kannst du das annehmen? Wie, weißt du, wie das geht? Nee, aber ich finde es heraus. Das war das so fake it till you make it. Ich dachte mir, ja, das, wenn man das nicht ein bisschen im Kopf hat, dann startet man halt einfach gar nicht. Mhm. Seit 2011 YouTube. Was war für dich so diese treibende Kraft, sage ich mal, da so weiterzumachen? Weil das ist ja der Inbegriff von, ich habe es ja eben auch in der Story gesagt, Persistence. Und ich bin ein riesen Fan, einfach dran zu bleiben an Dingen. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass die erste Zeit es nicht so war, dass dir alles zugeflogen ist und sofort die Abonnenten alle da gewesen sind.
Na, also die ersten 4 Jahre gerade in Österreich, also da hat es schon begonnen mit Monetarisierung in Deutschland von YouTube. Und da habe ich die ersten 4 Jahre halt einfach meine Videos gemacht und habe nichts zurückbekommen. Habe auch Freundinnen in Deutschland gehabt, die gemeint haben, hey, geil, ich habe meinen Samstagsjob gekündigt. Ich kann jetzt von YouTube leben. Und ich war so, well, das ist irgendwie, wenn man dann so den Vergleich hat, das ist wieder der Dieb des Glücks. Habe ich mir auf einmal gedacht, hey, in Deutschland verdiene ich schon Geld, ich nicht und Ding. Und dann habe ich mir wieder bewusst gemacht, so, hey, es ist mein Hobby, es macht mir Spaß, nur weil wer anderer viel mehr Kohle damit macht als ich. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich es trotzdem gern mache und dass ich da vielleicht das als Inspiration sehen kann, dorthin zu kommen. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber...
Müsste ich jetzt selber überlegen, aber ich glaube, es passt.
Ja.
Wie war das für dich? Weil es war ja 2011 eben noch eine Zeit, wo es noch nicht so war, dass jeder Dritte jetzt auf Social Media unterwegs ist und gleichzeitig Fotograf ist und Statist und alles. Wie war das für dich, etwas zu beginnen, was halt noch nicht so der Trend ist und viele vor allem nicht verstehen?
Um ehrlich zu sein, darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil damals war das so weit weg davon, auch mal ein Berufsbild zu werden, dass ich es halt einfach genutzt habe, um Moderation zu üben. Also mein Ziel war eigentlich eben ins Radio oder ins Fernsehen zu kommen. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich meine eigene Stimme nicht mal ertragen kann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die eigene Stimme hört zum ersten Mal.
Ich habe gar nicht Podcast-Folgen von mir selber an. Also
bei dir ist es noch immer so schlimm?
Schlimm ist
ich nicht, man
ich
muss
es nicht hören. Also.
Ja. Ich finde, man gewöhnt sich an den Klang der eigenen Stimme. Also wirklich,
ja.
Und deshalb dachte ich mir, nein, da muss ich was ändern. Ich beginne mal mit YouTube-Videos, um da einfach Übung zu bekommen für meine spätere Moderationskarriere. Und ja, dann hat sich das plötzlich verselbstständigt. Also so ab 2012. Ich weiß gar nicht mehr. Nein, 2014 kam die YouTube-Partnerschaft nach Österreich.
Ja.
Und dann gab es erstmal so diese, hey, da kann man irgendwie was draus machen.
Ja.
Und das muss nicht nur ein Sprungbrett zur Moderation sein, sondern eigentlich finde ich das ganz geil, weil man sich das selber verwirklichen kann und keinen Regisseur hat, der irgendwie sagt, hey, mach das oder jenes.
Mhm.
Und das habe ich halt aus dem Radio schon gekannt, dass du halt bei jedem Break dein Thema hast. Manche interessieren dich mehr, manche interessieren dich gar nicht.
Ja.
Und halt trotzdem enthusiastisch wirken musst. Und da musst du halt viel mehr faken und auf also YouTube habe ich dann gemerkt, hey, da kann ich wirklich das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und das war schon sehr, sehr cool.
Wann war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, oder in den letzten Jahren vielleicht auch, weil das ist ja, ich finde gerade in der Selbstständigkeit passiert es dann, dass man dann das auf einmal macht und dann findet man darin ein Rieseninteresse und dann möchte man dieses Projekt machen und irgendwie ergibt sich dann alles so. Wann war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, boah, geil, ich mache genau das, was ich liebe.
Das war eigentlich schon recht lang der Fall, weil ich eben immer gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat.
Mhm.
Also ich habe immer schon so auf meine Intuition gehört und irgendwie halt das gemacht. Ich habe mich auch irgendwann so dran zurückerinnert letztens, dass ich eigentlich als Kind genau die Sachen gern gemacht habe, die ich jetzt mache. Ich bin auch mit meiner kleinen, mit meinem kleinen Kassettenrekorder damals noch herumgegangen, habe die Kinder im Kindergarten interviewt oder habe halt so, habe mich halt mit einer Freundin dann mit 12, wo es diese kleinen Digitalkameras gab, haben wir dann wirklich YouTube-Videos gefilmt, bevor es YouTube gefühlt in der Form gab, wie es jetzt gab.
Gibt es da noch Content?
Und ich glaube, auf irgendeinem alten Rechner sicher. Aber es hat sich, deshalb, ich habe eigentlich immer sehr drauf gehört, was gefällt mir wirklich. Mhm. Und ich musste auch Credits an meine Mama geben, die leider nicht da ist und das nicht hören wird. Aber die hat mir auch immer gesagt, hey, wenn das Geld zum Überleben reicht, dann mach das, was dir Spaß macht. Weil so wie du anfängst, so hörst du nicht auf, du arbeitest dich ja von dem, es reicht zum Leben, rauf. Ja. Und wenn nicht, dann findest du was Neues. Und da hat sie mir schon auch sehr viel ins Gewissen geredet, dass ich halt meinem Herz und meiner Intuition halt auch folge.
Mega schön.
Und das ist dann alles so zusammengefallen. Also wie gesagt, es war nicht absehbar, dass das mal ein Berufsbild wird.
Ja.
Aber ich dachte mir so, ja, für irgendwas wird schon gut sein.
Ja,
und ist es immer. Am Ende kommt es dann zu einem. Das ist so ein bisschen dieses verrückt.
Ja, voll schön. Mega, dass du von deiner Mama so viel Zuspruch bekommen hast, weil ich denke auch, das ist ein ausschlaggebender Faktor, also gerade die Eltern, auch bei der Berufswahl und wo man den Berufswert auch sieht. Wie war das von anderen Stimmen im Außen? War das von allen ähnlich wie bei deiner Mama? Oder?
Nein, also es wurde auch im weiteren Umfeld, jetzt nicht mein nahes Umfeld zum Glück, aber wurde auch viel gescherzt, natürlich, jahrelang. Bis das jetzt, also das hat erst vor ein paar Jahren aufgehört. Jetzt, wo es so derart viele Content Creator gibt, ist es auch bei den letzten angekommen, dass es nicht, keine Ahnung, was auch immer sie denken, was es ist.
Ja.
Und ja, ich muss aber auch sagen, bei meiner Mama war auch der Punkt mit dem Studium. Also sie war immer so, hey, mach alles, was dir Spaß macht, aber nach dem Studium. Also so ist es auch wieder nicht.
Ja.
Und ja, also sie hat auch da schon, war das schon dahinter, dass ich auch was Handfestes habe, weil sie halt schon noch aus der Generation kommt. Ja, aber im Endeffekt hat alles geklappt jetzt.
Wie war der Umgang für dich mit diesen nicht so verständnisvollen Stimmen, sage ich mal? Also wie war das für dich, vom Außen zu hören oder mitzubekommen, was da für Gegenwind kommt? Und wie bist du damit umgegangen?
Gute Frage, das ist jetzt echt schon, also dass mich das wirklich betroffen hat persönlich, ist schon so viele Jahre her, weil man so ein dickes Fell bekommt, dass ich das gar nicht mehr richtig nachvollziehe. Man verdrängt das ja auch voll. Mhm. Aber es hat sich schon natürlich, also ich habe so ein bisschen auch meinen Kanal dann so benannt, dass man mich nicht findet unter Kim, also unter meinem vollen Namen.
Ja.
Und habe halt nur Vor- und Zweitname genommen, weil den Zweitname kannte eigentlich niemand aus der Schule oder sowas. Das heißt, das war irgendwie so ein Safe-Ding. Also solche Maßnahmen habe ich halt getroffen, dass ich das so ein bisschen versteckt habe.
Ja.
Und dann gehofft habe, dass irgendwelche Leute, die mich nicht kennen, halt reinschwappen oder aus Deutschland irgendwelche, die dann nicht, sondern ja, mich nicht persönlich so kennen.
Wie würdest du jetzt damit umgehen? Also wenn jetzt random irgendwelche sagen wird, das machst du eigentlich für einen Scheiß oder keine Ahnung, was jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, aber wenn jetzt irgendjemand sagt, du YouTube, was ist das eigentlich für ein Müll und macht doch was Gescheites? Mhm. Wie würdest du da jetzt damit umgehen?
Ich glaube, ich würde auch fragen, was in seinen Augen was Gescheites ist, erstens mal, und dann schauen, was kommt. Und da kommt dann meistens eh irgendwas, was in meinen Ohren entweder ultra lame klingt oder sonst was. Und mittlerweile hat mir das gar nichts
mehr.
Ich bin so glücklich damit und wenn es jemand Scheiße findet, ändert das an meinem Glück nichts.
Ja, finde ich
wie. You do you und ja.
Ja. Was würdest du jetzt, falls irgendwer da sitzt zum Beispiel, der jetzt irgendwas im Kopf hat und sich denkt, boah, ich würde das so gerne machen, aber ich habe so Angst, wie das ankommt oder was die Eltern sagen oder was mein Umfeld sagt. Was würdest du da für einen Pro-Tipp mit auf den Weg geben oder was würdest du da einfach so als Hilfestellung, als Input mitgeben?
Ja, tatsächlich, dass man Augen zu und durch so ein bisschen, weil die Leute vergessen alles. Mhm. Die haben alle ihre eigenen Probleme, die haben alle ihr Day-to-Day-Business, die wollen sich kurz mal hier das Maul zerreißen und das ist dann nach 10 Minuten auch uninteressant.
Ja.
Und das soll mich davon abhalten, diese 10 Minuten, wo ich nicht mal was davon wirklich direkt mitbekomme, dass ich mein Leben lebe fürs volle Potenzial, sicher nicht. Also deshalb macht's euer Ding.
Ja.
Es ist, wir werden alle mal sterben und keiner kann sich an irgendwen erinnern, so in die Richtung.
Ja, so kann man es auch sagen. Finde ich auch gut. Und es ist irgendwie lustig, weil wir glauben immer, es macht sich so jeder so viel Gedanken über uns. Mhm. Im Endeffekt macht sich niemand so viel Gedanken über dich selbst als du selbst,
ja.
Weil die anderen damit beschäftigt sich, sich darüber Gedanken zu machen, was sich die anderen denken. Also es macht irgendwie eh jeder dasselbe, ja. Und wenn man das mal irgendwie checkt, dann kann man machen, was man will. Und wie du sagst, die Leute vergessen es halt auch wieder. Mhm. Und dann gibt es wieder was anderes, was Interessantes.
Ja. Und irgendwann, wenn du dann erfolgreich damit bist oder so, dann sagen sie alle, ich habe das von Anfang an so cool gefunden. Und kannst du mal meine neue Brand vielleicht hier mal platzieren?
Ja.
Also dann, die kommen dann alle wieder zurück.
Ja.
Das ist so lustig.
Always come back.
Ja.
Hattest du da auch Menschen, wo du wusstest, dass sie das nicht gefeiert haben und die dann gekommen sind?
Ja.
Ja. Was war da so die Antwort von dir?
Ich lasse mir das nicht anmerken. Also okay. Ich habe da kein Resentment. Ich sag ja, wir reden dann. Und das war's.
Also,
ich habe da keinen Bock auf Konfrontation, das bringt ja auch nichts. Ich habe gehört, dass die Lise gesagt hat, dass du mich scheiße bist. So. Nee, also das habe ich auch aufgehört. Da habe ich früher auch anders, ich habe mich früher voll verteidigt bei sowas. Und das irgendwann habe ich einfach gemerkt, das ändert nichts. Es kostet dich urviel Energie.
Ja.
Und die Leute haben ihre Überzeugung. Mhm. Gerade wenn es über dich ist, wirst du sie nicht anders überzeugen. Da bringt es noch eher was, wenn ein Dritter kommt und sagt, hey, die ist ganz cool.
Ja.
Aber du selber wirst daran eh nicht was ändern. Deshalb let it go an.
Absolut, absolut. Ja. Und ich glaube, sobald man versucht, andere Menschen über deren Meinung über dich umzustimmen, wird man auch einfach unauthentisch. Mhm. Weil das Authentizität nimmt halt mit rein, dass sich manche Menschen nicht mögen und nicht feiern. So wie du auch andere Menschen vielleicht nicht magst oder nicht feierst. Und das kann man einfach so akzeptieren.
Ja.
Was war denn bei dir so in den letzten 13 Jahren die größten Hürden, wo du sagst, boah, das war ein richtiges Fuck-up, das war richtig schwierig?
Ich glaube, mein Online-Shop-Business. Ja, weil das halt wirklich ein handfestes Business ist und da hast du bedingt Vorteile, weil du Reichweite hast. Natürlich hast du die Audience und eher Käuferschaft.
Ja.
Aber wenn es jetzt um Meta geht, also so Google-Ads zu schalten, Facebook-Ads zu schalten, da bringt dir deine Reichweite genau gar nichts. Das musst du wirklich lernen, Seminare besuchen, was auch immer, die Unterstützung holen von Agenturen.
Mhm.
Und da habe ich halt wirklich auch mal so einen Geschmack von der realen Welt der Unternehmer bekommen.
Ja.
Obwohl ich, wie gesagt, noch die Reichweite habe und da Unterstützung zum Glück meiner Follower, wofür ich irrsinnig dankbar bin, weil ich weiß nicht, wie das normale Unternehmer machen.
Ja.
Also das ist wirklich ein schweres Ding.
Ja. Wie lange besteht die Brand jetzt schon?
Die Brand habe ich damals als Studentenprojekt so ein bisschen gelauncht, damit halt so die Miete auch bezahlt wird oder so wirklich nur als nebenbei haben wir das zu zweit gemacht und haben auch den Versand selber gemacht und so in der Wohnung mit Lager und was auch immer. Und dann ist es jetzt gewachsen, wir haben es gerebrandet vor 2-3 Jahren als Urban Pieces, früher hat das It's Cult geheißen. Und das war für mich wichtig, weil es halt immer als It's Cult nur so ein Nebenbei-Ding war, das halt so die Miete bezahlt hat und so ein bisschen, was die Sendungen verpacken, am Samstag wegbringen, whatever.
Mhm.
Und ich habe so diesen neuen Stempel gebraucht, diesen neuen Look, damit ich da jetzt sagen kann, okay, das ist es jetzt, mit dem werden wir groß, so in die Richtung. Weil wir haben auch die Website dann neu überarbeitet und alles und wirklich gesagt, okay, stanzen wir das Ganze oder stecken wir nochmal alles rein und dann aber wirklich professionell auf das Shop-System und so weiter. Das war ja früher so eine Art WordPress-Template, der Shop und so.
Ja.
Und da dann auch viel Geld in die Hand zu nehmen und das mal wirklich so aufzusetzen, wie gescheite Shops aufgesetzt sind, das war eine Riesenhürde und eine Riesenentscheidung auch.
Was waren das so die Learnings, wenn du jetzt sagen müsstest, okay, die 2 oder 3 Learnings habe ich da mitgenommen und deswegen bereue ich nicht, sondern bin froh, dass es so gewesen ist?
Gute Frage. Ja, ich bin froh, dass ich den Mut einfach, dass ich es einfach ausprobiert habe. Also ich glaube, das Learning ist immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das allerschlimmste Szenario? Kann ich meine Wohnung verlieren? Kann ich auf der Straße unter der Brücke landen? Ist es wirklich so schlimm? Und wenn die Antwort nein ist, dann probier es aus. Also so in die Richtung.
That simple.
Ja.
Ja, finde ich gut, ja. Du hast ja auch ein Team. Wie viele Leute sind das?
Das sind mittlerweile 5 Leute.
5 Leute,
ja.
Wow.
Ja.
Alle für Urban Pieces?
3 davon für Urban Pieces. Mhm. Einer macht mein Management, recht exklusiv, der ist auch bei mir im Büro.
Okay.
Und einer Moment, wen habe ich vergessen? Genau, und eine Cutterin habe ich für Inhalte, die schneidet das vor. Mhm. Und ich mache bis heute alles selbst. Also sie schneidet halt Pausen raus und lässt mir Optionen drin und so. Und ich gebe dann teilweise auch Einspieler noch rein. Wobei sie auch mittlerweile echt schon super ist, was Einspieler betrifft. Also es nimmt mir richtig viel Arbeit auch ab. Mhm. Genau.
Das ist das Team. Auch nicht so leicht, ein Team zusammenzusuchen, welches dann auch harmoniert. Wie bist du da vorgegangen?
Try and error. Nein, ich hab gemerkt, es gibt verschiedene Arbeitstypen, so ein bisschen. Es war auch so ganz, ganz spannend für mich, als Content Creatorin dann wirklich diese auch Chefin zu sein von Leuten. Also wieder dieses, ich sag immer dazu, Real-Life-Job. Halt dieses, weißt du? Und da habe ich gemerkt, man muss die Arbeitstypen finden, die zu einem passen. Mhm. Weil ich gebe meinen Leuten irrsinnig viel Freiraum. Mhm. Also wir haben schon immer irgendwie so gefühlt Homeoffice und du arbeitest deine Stunden und ich vertraue dir und whatever. Solange das Resultat passt, ist es mir wurscht, ob du 2 Stunden gesessen bist oder deine 8 oder was auch immer. Mhm. Und dieses Vertrauensverhältnis, das funktioniert leider nicht mit allen Leuten. Mhm. Genauso ist mir auch aufgefallen, dass viele Leute viel mehr Führung brauchen. Und ich bin halt busy, also ich habe urviele Standbeine. Ich kann nicht jeden Mitarbeiter so an der Hand nehmen und ihn führen und sagen, hey, mach das, mach das, mach das. Ja. Und da bin ich ein paar Mal halt eingefahren, im Sinne von, dass sich manche mehr Unterstützung erwartet hätten und auch gewünscht und gebraucht, aber ich die Kapazität nicht habe. Und da habe ich dann mit der Zeit irgendwie gelernt, okay, ich muss Leute finden, die diese Freiheit schätzen, die das schätzen, dass ich sie nicht immer micromanage und immer nehme. Und die Leute gibt's da draußen. Mhm. Die müssen halt auch ein bisschen Selbstbewusstsein haben, weil die müssen auch daran glauben, dass sie das alleine schaffen. Ja. Also natürlich gibt's immer eine Einschulung und so weiter, aber auf Dauer halt dann. Und jetzt habe ich ein Team, die das lieben. Die können jederzeit verreisen, die arbeiten von überall. Und die wollen nicht, dass ich die Mama bin die ganze Zeit. Und das ist halt so gut, weil ich dachte früher, es liegt an mir, dass ich keine gute Chefin bin, weil ich halt nicht permanent daneben stehe. Mhm. Sondern es war einfach so, es waren teilweise halt der falsche Match. Ja. Ich sage auch nicht, dass die falsch sind, sondern es sind einfach wie verschiedene Love Languages. Ja. In der Arbeitswelt wollen manche mehr Freiheit und manche wollen super tight das alles haben. Ja. Und das ist ein Learning auch, auf jeden Fall.
Ja, mega cool. Weil du gesagt hast, dann braucht man auch ein gutes Selbstbewusstsein. Was würdest du sagen, was braucht es für Selbstbewusstsein? Also wie erlangt man Selbstbewusstsein?
Gute Frage. Da würde ich jetzt antworten mit Authentizität, aber das sagt wieder keinem was, das ist zu wenig konkret. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man wirklich weiß, wer man selber ist, was man selber will und man das gerne macht. Und man das auch gut, man macht ja meistens Dinge gerne, die man gut kann. Ja. Und die kann man dann auch gut. Und dann wird man selbstbewusst. Also sowas bei mir auf jeden Fall.
Mhm. War das bei dir immer so? Also von Anfang an hast du gesagt, dass ich weiß genau, wer ich bin. Ich weiß genau, was ich will und was ich kann.
Nein, nicht wirklich. Also ich hatte auch so ein bisschen eine Mobbing-Geschichte zu Schulzeiten, weil ich aus Deutschland nach Österreich gezogen bin. Und dann war ich halt die mit dem super deutschen Akzent und wurde halt permanent nachgemacht. Und das war halt schon, also es ist tief gegriffen, auch so optisch und alles Mögliche habe ich auch schon gehabt. Also da habe ich sehr mit dir gefühlt. aber was war jetzt nochmal die Frage? Sorry.
Ob das bei dir immer so war mit dem Selbstbewusstsein?
Nein, es war eben nicht so, genau. Und das hat aber irgendwie mir die Resilienz gegeben, das irgendwo in mir auch zu suchen und zu finden. Und ich glaube, im Endeffekt macht es einen eben stärker. Ja. Aber es war nicht immer so. Definitiv nicht. Nein.
Authentizität, Stichwort. Du bist für mich sehr authentisch. Das kann ich mal so sagen. Ich kenne dich mehr oder weniger privat. Ich kenne dich von deinem Content. Und ich finde für mich, dass du ein absolut authentischer Mensch bist. Und ich feiere das einfach voll. Was würdest du wiederum anderen Menschen weitergeben, die vielleicht sich in ihrer Authentizität noch nicht voll entfalten fühlen, weil sie sich nicht trauen? Mhm. Was würdest du denen so mitgeben? Was sind so deine Gedanken dabei? Oder wahrscheinlich gar keine Gedanken, weil man ist ja dann einfach. Aber was würdest du da so mitgeben?
Ich glaube, es ist, also dass du merkst, wie man mehr Selbstbewusstsein bekommt.
Mehr, dass man sich mehr traut, authentisch auch zu sein und sich zu zeigen.
Ich glaube, da ist das Umfeld auch wichtig, dass man auch akzeptiert wird, so wie man ist und dass man sich auch wirklich so zeigen kann, wie man ist, ohne dass irgendwer sagt, so, oh mein Gott, du bist so dumm. Ich hatte so viele Freunde in meinem Leben, die so waren, wo ich mir so denke, Freundin? Ja. What the fuck? Und ich glaube, das ist wichtig. Also als ich das geswitcht habe und viele Leute rausgestanzt habe, hat sich bei mir viel verändert.
Ja. Ist es für dich etwas, wo du auch jetzt im Nachgang sagst, diesen Menschen bin ich immer noch böse? Oder ist es für dich auch etwas, wo du, was du einfach so annimmst und ist halt so, wie es ist, aber ist auch okay?
Nein, ich bin eigentlich nicht böse, weil es hat mich weitergebracht. Ja. Und ich frage mich halt manchmal, ob die immer noch so sind und wie glücklich sie damit sind. Ja. Aber ich denke auch nicht mehr so oft dran, ehrlich gesagt. Also.
Wir haben ja vorher ein bisschen, oder ich, über Lost sein gesprochen. Und apropos Lost, wenn du jetzt so an die nächsten Jahre denkst, hast du da für dich einen absoluten Masterplan, wie du es haben möchtest? Bist du da offen, wo du sagst, mal schauen oder auch eher mehr im Moment? Wie ist das für dich?
Ich habe keinen Ultra-Masterplan. Ich schaue jetzt, dass eben alles immer gut läuft und lasse es eben dahin laufen. Also solange es brav läuft, will ich da gar nicht so großartig interferieren, sozusagen. Ja, ja. Genau, ich mache mir das dann eher, wenn ich merke, okay, es biegt irgendwo ab, dann muss man Maßnahmen treffen. Aber im Moment passt es eigentlich so.
Ja. Okay, ich glaube, wir kommen zur... Wir kommen dann mal Richtung Ende. Du hast jetzt Urban Pieces, das heißt, das ist da gerade auch der Hauptfokus, der darauf liegt.
Mhm.
War das für dich eine Angst, mit dieser Brand rauszugehen eigentlich?
Dadurch, dass ich sie schon recht früh gestartet habe, in abgewandelter Version, während ich jetzt erzähle, merke ich doch eigentlich schon. Weil der Rebrand war dann ein Druck.
Ja.
Weil ich dann wusste, okay, jetzt sage ich es nochmal allen und dann ist die Erwartung da oben.
Ja.
Und das war dann schon, definitiv, ob das scheitert oder nicht.
Mhm.
Ja.
Wie bist du mit den Ängsten umgegangen? Also trotz, du hast es ja obviously trotz Ängste durchgezogen.
Mhm.
Wie bist du da damit umgegangen?
Gute Frage. Schlaflose Nächte. Und abgewartet, bis ich gesehen habe, dass alles gut ausgeht.
Ja.
Also so ein bisschen versucht halt natürlich bei mir zu bleiben und es wird schon.
Ja.
Und viel drüber geredet natürlich auch.
Mhm.
Aber im Endeffekt manches muss man irgendwie auch ein bisschen aussitzen.
Ja.
Also da habe ich auch leider nicht so einen guten Rat manchmal. Da muss man einfach so... Und es sind ja auch nur Phasen.
Ja.
Da sage ich mir dann immer so, es gab so viele solche schweren Zeiten in meinem Leben.
Mhm.
Und jetzt erinnere ich mich an 90% davon nicht mehr.
Ja.
Und in diesen 2 Monaten oder sei es ein halbes Jahr war das urschlimm.
Ja.
Und deshalb ist, man muss sich dann immer bewusst machen, wenn man eh nichts ändern kann, es geht vorbei.
Ja.
Es
geht vorbei.
Ja.
Ja, immer. Hast du für dich, weil du machst ja nicht wenig, sag ich jetzt mal, hast du für dich im Alltag auch deine Routinen oder deine Anker, wo du runterkommst, wo du voll bei dir bleibst? Ich glaube, deine Katzen mal, traue ich mal zu behaupten. Was gibt es denn noch für Tools, die du einfach anwendest, um runterzukommen?
Mittlerweile Bewegung. Das war ein Jahrzehnt lang nicht so. Da habe ich nichts gemacht. Und dann im Lockdown habe ich irgendwie wieder auf einmal das Bedürfnis gekriegt, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich es nicht haben kann, dann will ich es. Und dann war ich auf einmal so, ich kann nicht ins Gym gehen, obwohl ich nie war. Ich will ins Gym. Und dann habe ich zu Hause begonnen. Und das war für mich ein irrsinniger Ausgleich zum Lockdown schon.
Ja.
Also, weil das war ja allein eine stressige Situation, mal abgesehen von allem anderen, beruflich und privat und sozial.
Ja.
Und ich glaube wirklich, Bewegung ist, tut mir wirklich gut. Ich hätte das nicht gedacht.
Ja.
Vor 5 Jahren hätte ich mir gedacht, okay, auch so eine. Also auch das kann sich ändern.
Ja, auch das kann ich voll unterstreichen. Also ich habe, bis ich 16 war, nicht gewusst, was ein Klimmzug und ein Squat ist. Und als ich das erste Mal gemacht habe, wo mich auch jeder komisch angesehen hat, weil wo ich 16 war, da war 2000... Ist schon lange her auf jeden Fall. Und da war es noch nicht normal, dass man als Frau ins Gym geht und dann irgendwas stimmt halt nicht. Oder du willst abnehmen und warum gehst du? Du bist eh schon so dünn. Also das war auch voll da. Und dann war meine erste Kniebeugen-Exkursion. Ich bin vorgekommen wie so im 60-jährigen Seniorenkurs, weil ich musste mal lernen, wie das funktioniert. Mit so einem Hocker hinten, das war ultra weird, aber habe ich mir davor auch nicht gedacht, dass ich das mal machen werde, freiwillig, mit Spaß.
Mhm.
Du gehst viel ins Gym und machst auch Poleins.
Mhm.
Was ist es für dich beim mentalen Aspekt, also was gibt dir der Sport mental? Was sind die Learnings, die du da rausziehst? Oder falls du welche sind? Also für mich sind es immer super viele Sachen, die ich lerne beim Boxen oder im Gym, die ich einfach in den Alltag mitnehmen kann. Hast du da auch so ein paar Learnings für dich?
Mhm, auf jeden Fall. Also das ist für mich auch ein Punkt, wo ich viel, viel mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, weil ich gemerkt habe, wie fähig ich bin. Ich dachte einfach ein Jahrzehnt lang, ich bin der unsportlichste Mensch und bin unfähig. Und dann auf einmal macht man diese Sachen und denkt sich, hey, ich kann das auch. Und das, also ich glaube, für Selbstbewusstsein tut es für mich irrsinnig viel.
Ja.
Und auch jetzt mit dem Tanzen, also Pole, das ist ja einerseits mache ich Pole-Sport, also das ist sehr akrobatisch. Mhm. Und habe mich nie in dem Tanzen gesehen. Mhm. Also das war immer so, ich kann nicht tanzen, whatever. Mhm. Und da habe ich mich dann auch drauf, also hingetraut. Und das ist auch cool. Also so immer wieder neue Challenges auszuprobieren. Und das also es gibt mir, wie gesagt, Selbstbewusstsein, Spaß.
Ja. Ich finde, es gibt auch viel Struktur im Alltag. Also ich merke, wenn ich mal eine Woche, aus welchem Grund auch immer, keinen Sport mache, dann wirkt sich das voll auf die Arbeit aus. Und dann bin ich undiszipliniert und schiebe Sachen irgendwie auf. Habe ich für mich jetzt bemerkt beim Sport, wenn ich wirklich durchziehe und meinen Sport mache, dann bin ich auch bei allem anderen einfach disziplinierter als sonst. Also ja, klar, Selbstbewusstsein unterstreiche ich absolut.
Ja.
Hast du eine Morgenroutine?
Ich habe eine Morgenroutine, ja. Also mit den Katzen meistens aufwachen, noch 10 Minuten kuscheln oder 15. und dann stretche ich in letzter Zeit öfter mal. Aber ja, so richtig, dass ich sage, ich habe jetzt eine Morgenroutine, die großartig abweicht von irgendwem, ansonsten habe ich gar nicht.
Bei dir ist wahrscheinlich auch sehr viel Bildschirmzeit am Tag, die passiert. Vielleicht ist es nicht nur am Handy, sondern auch am Computer. Mhm. Wie regelst du das für dich? Gehst du am Morgen direkt unter das Handy, checkst alles ab oder vom Schlafen gehen oder bist du da auch eher ein bisschen, sag ich mal, mehr in Distanz, weil man eh den ganzen Tag am Handy irgendwie hängt oder am Bildschirm?
Ja, ich bin morgens eigentlich nicht so viel am Handy, also auch vor allem auf Instagram nicht.
Ja.
Podcast oder so höre ich mir schon auch an morgens. Und sonst habe ich meistens so gebündelt meine Zeiten, wo ich auf Social Media bin, also wirklich dann so Badge-Zeiten und ich schaue, dass ich nicht zwischendurch immer reinschaue, weil das einfach so viel Zeit auch frisst und einfach mit der Laune auch irgendwie was macht, was man selber gar nicht merkt so richtig, weil man legt das dann so schnell wieder weg, aber man ist dann in einem anderen Mindset. Und deshalb, also da schaue ich, dass ich das eigentlich immer so,
ja. Du bist jetzt, sorry, dass ich so blöd frage, wie alt?
Will ich das ja sagen? Ich bin 33.
33.
Ja.
Ist ja auch immer wieder ein Thema, finde ich, in dem Alter als Frau. Ich spreche sehr oft genug an, bekomme da auch oft genug Gegenwind dafür, aber ist mir egal. Und jetzt mit 33, wie sind, ich werde das 31 in 2 Wochen oder 3. Und einerseits fühlt man sich, also ich kann nur von mir sprechen, ich bin absolut happy. Ich habe kein Bedürfnis nach irgendwas anderem gerade. Kinderlos halt und nicht verheiratet oder sonst irgendwas. Und bin da absolut happy. Wie sind da deine Gedanken mit 33? Spürst du da Druck vom Außen, Erwartungen vom Außen?
Sehr gute Frage. Vor allem ab 30 ist das so eine akute Frage. Ich rede auch mit allen Freundinnen drüber.
Ja.
Also meine Antwort auf sowas ist immer, wenn es normal wäre, erst Ü40 Kinder zu kriegen, würde ich es machen. Und wenn es easy wäre, also ich finde diese biologische Uhr irrsinnig nervig, weil ich mir so denke, ich weiß, ich will irgendwann schon einmal so. Aber jetzt gerade im Moment auf Druck, jetzt, weil ich 33 bin, habe ich irgendwie nicht so. Also ich hätte gern noch so einfach paar Jahre.
Ja.
Und ich glaube, dass man sich da auch extrem stresst aufgrund dieser gesellschaftlichen Ansicht. Mhm. Und ich höre halt von so vielen Frauen jetzt, suche mir immer die Frauen raus, die so Ende 30 noch Mütter werden. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht den krassen Stress tatsächlich.
Ja. Wie ist das so? Gerade auf Social Media, glaube ich. Und ich glaube, YouTube ist ja auch so ein hartes Pflaster. Ich meine, ich bin gar nicht into YouTube, aber ich habe ein paar Freunde, die da mehr drinnen sind. Und wenn ich mir da so die Kommentare durchlese manchmal, dann fange ich fast an zu heulen, wenn die manchmal so hart sind. Wie gehst du da damit? Oder wie ist das bei dir? Bekommst du da viele Fragen einerseits zu, wann sind Kinder da? Und andererseits zu irgendwelchen negativen Beispielen? Also Hate-Kommentare oder komische Nachrichten.
Jetzt auf dieses Kinderwunschthema bezogen, meinst du?
Unter anderem, ja.
Nein, bekomme ich eigentlich nicht. Also ich bekomme schon immer Fragen, ja. Aber die habe ich auch schon Anfang 20 bekommen, als ich begonnen habe mit dem Ganzen. Es war schon immer so, willst du mal Kinder? Aha. Und wann willst du Kinder? Also das hat mich schon immer begleitet, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was vor allem Frauen interessiert, einfach von Haus aus. Es interessiert sich auch mit 20 schon so, will ich mal Kinder? Oder also die meisten halt machen sich da schon Gedanken. Ja, deshalb, die kriege ich schon immer, aber es ist nicht super verstärkt und ich antworte auch eben immer genau das darauf.
Ja.
Dass ich halt gerade noch irgendwie, ich habe so gefühlt die letzten 10 Jahre so viel gearbeitet und einen Grundstein gelegt und jetzt direkt irgendwie das nächste Ding, ich will jetzt mal so ein bisschen diese Lorbeeren genießen und ein bisschen reisen oder so. Also, und für die Firma brauche ich auch noch Zeit und Kapazität und eben ja, also ich will jetzt noch ein bisschen Selbstentfaltung. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Leute einen Hund besser überdenken und welche Rasse und was der braucht, als ob sie ein Kind kriegen. Ohne Witz. Wie oft ich mir das denke. Also, ich habe da Beispiele. Die waren so, hey, du Kind, und war sofort da. Und beim Hund haben sie irgendwie 2 Jahre lang überlegt, ob es jetzt doch ein Magyar-Wischler sein soll oder XY. Und das finde ich halt arg, weil ich finde auch so von meinem mentalen Ding her, ich will zuerst meine eigenen Baustellen beseitigen, bevor ich ein Kind bekomme. Und da bin ich halt jetzt gerade so viel dran und habe so viele Durchbrüche, dass ich mir denke, wenn ich das also sobald ich das Gefühl habe, das ist whole und das ist auch gerade auf einem sehr guten Weg, dann erst traue ich mir zu, die Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen. Sonst gebe ich dir all mein Trauma auch wieder so mit, wie es in den ganzen Generationen vor uns war.
Ja, man kennt es.
Ja, man kennt es.
Ja. Okay, du hast gerade vom Reisen gesprochen, das passt gut zur Abschlussfrage. Und du warst ja schon in New York. Ich glaube, du magst New York auch so sehr
wie ich.
Du kennst am Times Square diesen riesengroßen Bildschirm, wo auch zu Silvester der Countdown runtergezählt wird. Und allerletzte Frage, ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du auf diesem Bildschirm ganz groß erscheinst und die Möglichkeit hast, ein paar Minuten oder ein paar Sekunden oder eine Minute etwas zu teilen mit der Welt.
Mhm.
Und alle hören dich, alle sehen dich, also das ganze New York.
Okay, no pressure.
No pressure. Ganz locker, entspannt. Die ganze Welt streamt dich mit. Alle verstehen deine Sprache. Jung und alt sitzt da vom Radio, Fernseher, Instagram Live, whatever. Und du hast die Möglichkeit, dass du etwas, was dir am Herzen liegt, was dir wichtig ist, mit der Welt teilst. Was wäre das?
Kann ich mich da noch 2 Wochen drauf vorbereiten?
Nein, jetzt sofort. Weil du kannst gerne ein
bisschen. Das habe ich im Grunde, glaube ich, schon gesagt. Also das Wichtigste für mich und die Message, die ich mitgeben kann, ist wirklich auf Intuition zu hören, dran zu denken, dass jeder vergisst und nicht so viel drauf zu geben, was andere sagen über das, was du vorhast zu machen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste. Und so wird man glücklich, weil so bist du frei. Ja. Also ich finde, das ist das Ultra-Gefängnis, wenn du immer dran denkst, was jeder an jedem Moment von dir hält.
Mhm.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Befreiungsschlag, den man sich geben kann.
Es,
man muss es zwar immer wieder bewusst, also es ist nicht so, dass ich durch die Welt gehe und sage, ja, mir ist alles wurscht, sondern ich habe diese Momente, wo ich mir denke, oh mein Gott, der denkt XY, habe ich oft.
Ja.
Aber dann habe ich den Moment, wo ich von außen dann sage, hey, du weißt das, was ich euch gerade gesagt habe. Und dann lebe ich halt, also lege ich mich wieder um, weil das ist einfach so ein Reflex, dass man als soziales Wesen halt einfach, das wird man nie ganz los. Mhm. Aber man kann sich immer wieder daran erinnern, eben loszulassen.
Ja. Gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine schönen Worte. Und ich freue mich, wenn das Interview rauskommt.
Sehr schön.
Und dann nochmal alle hören können. Danke dir.
Danke dir.
Das war das Interview mit der lieben Kim und ich bin mir zu 100% sicher, dass sie spätestens jetzt einige Fans und einige Menschen, die sie feiern, mehr dabei hat, weil sie einfach eine super inspirierende Person ist, auf dem Boden geblieben. Und ich glaube, von ihrem ist mir egal, was andere denken, kann man sich mehr als nur eine Scheibe abschneiden. Ich hoffe, es hat dir auch so gefallen. Ich verlinke sie euch auch nochmal in den Shownotes, falls irgendjemand nachschauen möchte, was sie denn so macht. Auch ihr Schmucklabel Urban Pieces, so dass ihr euch durch den wunderschönen Schmuck stöbern könnt. Und jetzt verabschiede ich mich auch erstmal in eine Sommerpause. Und zwar habe ich mir das dieses Jahr rausgenommen, nach diesem stressigen Monat oder Monaten auch mir eine kleine Pause hier zu gönnen. Das heißt, im August werdet ihr nichts von mir hören, aber im September dann wieder. Nichtsdestotrotz bin ich auf Instagram ja noch nach wie vor aktiv. Das heißt, falls da irgendwelche Fragen da sind oder auch per E-Mail, wer kein Instagram hat, hit me up jederzeit. Es geht ja jetzt auch Ende August mit der Gruppe wieder los. Das heißt, auch hier, wenn du Interesse hast, in 12 Wochen gemeinsam mit mir an dir und deinem Purpose zu arbeiten, dann melde dich super gern auf meine E-Mail-Adresse oder per Instagram. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen, erholsamen Sommer. Nimm dir eine Pause. Pausen sind wichtig, auch für mich und auch für dich. Deswegen auch ein kleines Appell, falls du die Möglichkeit hast, nimm dir eine kleine Auszeit. Und ich freue mich dann schon auf dich im September. Alles Liebe. Deine Anna.